Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, wo es um das Thema Batteriespeicher gehen soll. Und Jaro und ich haben für euch ein paar spannende Fragen vorbereitet, weil ich nämlich tatsächlich heute beim Thema Batteriespeicher zum Thema Batteriespeicher unterwegs war. Und zwar war ich bei der AG Netz, beim Hauke Großer, den ihr ja auch schon aus dem Podcast kennt. Aber bevor ich jetzt mich versabbel, Jaro, was haben wir für Themen vorbereitet? Worüber wollen wir sprechen im Kontext Batteriespeicher?
Ja, genau. Also wir wollen uns auf jeden Fall konkreter mal die anschauen, wie gerade die Situation in Deutschland ist. Wir haben ja auch schon tatsächlich, knüpft ganz gut an letztes Mal an, ja, letztes Mal über negative Strompreise gesprochen. Und jetzt heute über Batteriespeicher. Also haben wir auch schon angeteasert, andere Länder sind da eventuell schon weiter als Deutschland. Ja, und wollen uns heute mal angucken, wie sieht das denn in Deutschland aus, wie kann sich das dann da entwickeln und was können Batteriespeicher dann auch leisten oder wie kann man sie denn sinnvoll einsetzen? Genau, deswegen würde ich gleich vielleicht einfach gleich einstarten, Klaus. Vielleicht kannst du mal kurz einen Überblick darüber geben, wie sieht es gerade mit Batteriespeichern in Deutschland aus? Wie viele könnte es vielleicht so brauchen? Wie viel Kapazität brauchen wir da und was ist da gerade so geplant?
Ja, sehr gerne. Also wir haben ja tatsächlich bislang in Deutschland überwiegend kleinere Batteriespeicher verbaut. Also ich habe ja zu Hause so einen 10 Kilowattstunden Batteriespeicher. Das ist gut und für einen Haushalt auch okay, um da eine gewisse Solarmenge einspeichern zu können, sodass man die Nacht überbrücken kann. Und das macht auch, wenn man das Marktstammdatenregister anguckt, zahlenmäßig den Großteil der installierten Batteriespeicher, also mengenmäßig auf jeden Fall aus und auch noch leistungsmäßig im Augenblick. Das darf man nicht vergessen, dass diese kleinen Batterien im Augenblick einen ganz großen Anteil vom Markt ausmachen. Ich habe jetzt die Zahl gerade nicht mehr auf dem Zettel. Es gibt aber bei der AG Netz den Energieatlas, kleiner Werbeblock hier. Da kann man sich tatsächlich, und das könnte ich auch parallel kurz aufmachen, während wir sprechen, anschauen, wie viel Batteriekapazität in Deutschland verbaut ist. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es irgendwie um die 10 Gigawatt, die installiert sind, und die allermeisten sind tatsächlich im Augenblick Heimspeicher. Und das, wo wir aber jetzt vor allem drüber sprechen wollen, sind ja die größeren Batteriespeicher. In Bolling steht es ja im Augenblick hier in Schleswig-Holstein der größte Batteriespeicher Deutschlands in Betrieb gesetzt worden oder in Betrieb genommen worden. Ob der technisch schon wirklich funktioniert, bin ich mir nicht ganz sicher. Da können wir auch schon mal anteasern, dass wir den Geschäftsführer Ende November im Interview haben. Und das wird dann ja auch irgendwann veröffentlicht. Aber das ist gerade der Trend, dass wir halt viele Anfragen haben von großen Batteriespeicherbetreibern, die zum Teil auch die Netzbetreiber überfordern. Und da geht es gerade hin an der Stelle.
Das heißt, es ist viel, viel geplant, es wird viel gemacht. Wir haben ja auch schon im Podcast, jetzt auch schon ein halbes Jahr her ungefähr, aber hatten wir ja auch aus Bordesholm Frank Günther da,
Ja.
der ja auch großer Fan ist von Batteriespeichern und innovativen Batteriespeicherlösungen. Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz einen Rückblick geben oder zu erzählen, was kann man mit Batteriespeichern denn eigentlich alles machen? Also ja, die meisten Leute wissen, klar, irgendwie, da kann man Strom einspeisen, da kann man Strom auch wieder rausholen. Was ist der tiefere Sinn? Was kann man mit denen noch machen? Oder was gibt es da auch für innovative Ideen, was man mit denen anstellen kann?
Ja, sehr gute Frage. Also ja, der Frank Günther ist Fan, hat ja 2019, glaube ich, seinen ersten in Betrieb genommen, ist ja gerade intensiv dabei, ich weiß gar nicht, wo Frank jetzt steht, dabei den zweiten Batteriespeicher in der Ausschreibung zu haben. Vielleicht hat er sogar schon vergeben, ich weiß nicht genau, wo er da steckt. Das, was mit Batteriespeichern gemacht wird, ich reiche jetzt einmal noch gerne die Zahlen nach. Ich habe bei der AG Netz noch einmal geguckt. Wir haben im Augenblick in Deutschland installiert zwischen 0 und 10 kW Leistung, das sind diese Heimspeicher, diese kleinen Dinger, schon über 10.000 Megawatt. Das heißt, wir haben ungefähr 10,5 Gigawatt Leistung installiert, also unfassbar viel, was wir eigentlich noch gar nicht so aktiv nutzen für die Energiewende, sondern die sind ja zu Hause und sind gar nicht optimiert. Der Rest, wenn man darauf guckt, ist fast vernachlässigbar im Augenblick. Ich würde mal behaupten, die ganze sonstige installierte Leistung, die wir noch in Deutschland haben, ist in Summe nicht so viel wie die kleinen Heimspeicher. Aber zurückkommend auf deine Frage, Jaro, das, was die kleinen Speicher nicht machen, oder die machen ja tatsächlich Solarstrom einspeichern, nachts nutzen, das ist auch okay und großartig. Das, was die größeren Speicher machen, von denen es, wie gesagt, im Augenblick noch nicht so viel gibt, ich habe die Zahl gerade da, über 100 MW ist im Augenblick die Gesamtleistung in Deutschland, die laut Marktstammdatenregister fertig ist, 140. Das heißt, es gibt einen Batteriespeicher, das ist der im Bolling steht, was für ein Wunder, der im Augenblick über 100 MW groß ist. Und deren Geschäftsmodell ist ja tatsächlich ein ganz anderes. Also die sind natürlich an der Börse aktiv, das heißt, sie gucken im Spotmarkt für morgen, wie die Preise werden, bieten da ihren Batteriespeicher an und haben dann üblicherweise irgendwie 1, 2 B- und Entladezyklen. Das heißt, die laden den Batteriespeicher vielleicht mittags voll, wenn der Solarstrom dafür sorgt, dass die Preise sehr niedrig sind, vielleicht sogar negativ sind, und entladen das dann abends wieder, haben vielleicht in der Nacht nochmal ein paar billige Stunden, was sie morgens wieder entladen können. Das heißt, das ist eigentlich deren normales Basisgeschäft, dass sie diese Stundenoptimierung machen am Vortag. Dann gibt es diesen Intraday-Handel, sprich, wenn dann unterwegs gemerkt wird, oh, es ist doch irgendwie windiger als geplant oder die Sonne scheint doch nicht so doll wie geplant, dann kann es da nochmal im Intraday hin und her Handelsaktivitäten geben, was manchmal dazu führt, dass es doch nicht zweimal beladen, zweimal entladen ist, sondern dass dann doch nochmal irgendwie 4 Viertelstunden dazukommen, wo irgendwas beladen wird, 4 Viertelstunden nochmal was entladen wird, weil sich da irgendwelche Verschiebungen ergeben, was aber auch gut ist fürs Energiesystem, weil wir dadurch Flexibilität reinbekommen und eine Komponente drin haben, die nochmal mehr für Ausgleich sorgt. Und dann geht das Spiel aber weiter in Richtung Regelenergiebereitstellung. Das ist etwas, was von den Übertragungsnetzbetreibern, also Amprion, TenneT, 50 Hertz und, wenn ich vergessen, Transnet BW, ausgeschrieben wird. Und da können die Batteriespeicher auch unfassbar gut helfen, sprich bei der Primärregelleistung. Das ist etwas sehr Technisches, sprich da wird immer die Netzfrequenz gemessen. Und sobald die von diesen 50 Hertz abweicht und mal irgendwie bei 50,01 Hertz ist, weiß man, okay, jetzt ist ein bisschen viel Strom im Netz drin, dann saugen die Batteriespeicher ein bisschen Strom raus und das findet im Millisekundenbereich statt. Also wirklich ganz, ganz kurzfristig. Formal müssen sie nach 30 Sekunden erst das tun, aber technisch passiert das meistens relativ schnell und auch sehr abrupt. Das hat Frank Günther mir auch eindrucksvoll mit Messwerten damals gezeigt, wie schnell das passiert. Und was auch funktioniert, wo sie auch im Augenblick sehr viel Geld verdienen können, ist der Sekundärregelleistungsmarkt. Das ist der etwas dahinter langsamere Markt. Stimme ich eben auch was Falsches gesagt? Bei der Primärregelleistung, die wird nach 30 Sekunden wieder abgelöst vom Sekundärregelleistungsmarkt. Da hat man, wie gesagt, diese 30 Sekunden Zeit, um eine erste Reaktion zu zeigen. Und da ist es tatsächlich so, das ist ein sehr spannender Markt, wo sehr hohe Preise aufgerufen werden. Es wahrscheinlich auch den etablierten Marktteilnehmern ein Dorn im Auge ist, dass auf einmal alle Batteriespeicher da mitmachen wollen, weil das wird natürlich dazu führen, dass die Preise unfassbar nach unten gehen. Da ist im Augenblick so eine Stimmung wie damals, als ich den ersten Elektrokessel gebaut habe, vor, weiß nicht, 15 Jahren oder sowas. Da waren die Preise damals nochmal auf einem anderen Level. Und auch heute ist das ein sehr lukratives Geschäft. Und ich befürchte, wenn all die Batteriespeicher, die jetzt in der Pipeline sind, kommen, dann wird sich dieser Markt wahrscheinlich preislich deutlich nach unten entwickeln.
Das auf die Folge davon, wenn mehr dazu gebaut wird, aber an sich ja schon auch erstmal eine gute oder zu begrüßende Entwicklung auf jeden Fall, ne? Dass wir kriegen diese Schwankungen, diese Ungenauigkeit durch ja, die erneuerbaren Energien, die man nicht immer kontrollieren kann, wann die wie viel vorhanden sind und das durch Batteriespeicher irgendwie ausgleichen zu können, negative Stunden auch zu nutzen, ist ja an sich auch erstmal gut. Klar, dass die Betreiber das auch nutzen können, sinnvoll. Und nicht irgendwie das nur aus gutem Willen sozusagen so einen Batteriespeicher bauen.
Ja. Wobei, eine Anmerkung dazu noch, Jaro. Also, das sehe ich ja ganz praktisch bei mir zu Hause. Ich bin ja so ein Nerd, ich gucke ja ab und zu dann im Handy, was jetzt vom Dach an Solarstrom kommt, was praktisch gerade ins Auto reingefahren wird. Und da sehe ich bei mir ja auch, dass ja der Batteriespeicher ganz häufig als ausgleichendes Element hilft. Das heißt, wenn ich da einstelle, okay, lad mal mit 4 kW oder sowas, und gut, wir haben jetzt mal 2 Tage dauerhaft Sonnenschein gehabt in Norddeutschland, da hätte man mit planen können, aber normalerweise rauscht immer mal eine Wolke durch und es geht wieder runter. Das heißt, der Batteriespeicher ist immer das ausgleichende Element, der dafür sorgt, dass ich im Zweifel keinen Strombezug aus dem Netz habe, sondern der Batteriespeicher da mal irgendwie ein paar Sekunden nur entladen wird, dann wieder geladen wird, weil ich praktisch vom Dach zu viel Strom habe. Und das sehe ich dann in meiner App und bin dann auch dankbar, dass tatsächlich der im Sekundentakt hilft, dass da praktisch der Bezug aus dem Stromnetz unterbunden wird. Und das werden wir im großskaligen Bereich auch so haben, dass die Batteriespeicher diese atmende Masse sind, den Ausgleich herstellen und die, glaube ich, in Zukunft uns an vielen Stellen helfen, wenn sie natürlich richtig automatisiert sind und richtig netzdienlich gefahren werden. Das ist, glaube ich, noch ein größeres Thema.
Ja gut, es wäre auch langweilig, wenn wir keine Baustellen mehr
Ja.
hätten. aber das bedeutet, also Batteriespeicher, wir haben jetzt noch nicht so viele große, meinst du, ne? Wir haben den einen jetzt in Bollingstedt, das jetzt wirklich mal so ein bisschen größer ist. Aber gibt es da auch so einen Hintergrund? Also kannst du dazu noch was sagen, warum Batteriespeicher an bestimmte Stellen gebaut werden und andere nicht? Also jetzt nicht Hausbatteriespeicher, sondern halt größere Dinger. Können die einfach irgendwo in der Pampa, wo noch Platz ist, mal hingestellt werden? Oder haben die wirklich bestimmte Punkte, an denen sie stehen müssen, damit sie auch sinnvoll funktionieren können?
Ja, das ist für das System eigentlich die entscheidende Frage. Und deswegen waren wir auch bei der AG Netz heute. Das ist auch die Case Study, die die Studis jetzt bearbeiten dürfen in den nächsten Wochen. Wo ist ein Batteriespeicher in Deutschland eigentlich netzdienlich? Und die Frage zu beantworten ist gar nicht so total trivial und einfach, weil es natürlich so ist, dass die Netzbetreiber das schon eine Idee haben, die aber ja auch wiederum sehr kleinteilig sind. Also in Deutschland haben wir den Vorteil, dass wir mit Esser Netz einen Partner haben, der zumindest über unser Bundesland mal einen Überblick hat und einigermaßen sagen könnte, wo ein Batteriespeicher mehr Sinn macht und wo er weniger Sinn macht. Wenn wir auf Deutschland raufgucken, haben wir einfach hier 800 Netzbetreiber, die dann auch sich nicht synchronisieren, wo jetzt das mehr oder weniger Sinn macht. Und wir haben ja auch im Augenblick unfassbar viele Anfragen. Ich habe gerade online nochmal geguckt. Die Anzahl der Anfragen ist wohl im Augenblick über 500 Gigawatt an Leistung, nur um ein Gefühl zu haben. Also die Netzspitze in Deutschland ist gerade bei 80 Gigawatt Leistung. Das heißt, wir haben da sehr, sehr viele Batteriespeicher, die wahrscheinlich auch nicht alle ernst gemeint sind. Weil dann irgendwie ein Entwickler oder ein Projektierer sagt, komm, jetzt frage ich mal hier 10 oder 20 Mal das gleich an und bin froh, wenn einer nachher durchgeht, den ich dann irgendwo bauen kann. Und das ist aber gerade auch das Problem, dass den Projektierern es häufig einfach egal ist, wo das Ding steht. Wir in Deutschland ja überall diesen einen gleichen Strompreis haben und es rein von der Wirtschaftlichkeit her oder von der Betriebswirtschaftlichkeit her total wurscht ist, wo ich das Ding betreibe. Ich kann überall diese eben beschriebenen Spiele machen, Spotmarkt, Intraday-Markt, Primärregelleistung, Sekundärregelleistung. Das ist egal, wo ich es mache, aber ich habe tatsächlich ja durch den Ausbau der Erneuerbaren an manchen Stellen erhebliche Netzengpässe, die im Augenblick überwiegend im Norden sind. Das heißt, wenn man Batteriespeicher baut, wäre es, glaube ich, im Augenblick tendenziell besser, es in Norddeutschland zu machen und dann halt auch zu gucken, wo die Netzdienlichkeit am höchsten ist. Und dann geht es aber auch los, wenn ich den Speicher da hingebaut habe, wo der Netzengpass ist, muss ich ja dann auch noch eigentlich ein Steuersignal bekommen vom Netzbetreiber, der mir dann sagt, okay, jetzt habe ich den Netzengpass, sprich, ich habe zu viel Strom, nimm mal was raus oder ich habe zu wenig Strom, schieb mal was rein. Und das wird wahrscheinlich selten mit den Strompreisen einhergehen, die für Gesamtdeutschland da sind. Das heißt, da gibt es ja dann wieder ganz viele andere Einflüsse. Und eigentlich wären wir dann schon beim Thema, was wir im Vorgespräch kurz angerissen haben. Wir bräuchten eigentlich mehr als eine Preiszone in Deutschland, was aber natürlich politisch total schwierig ist, weil die süddeutschen Bundesländer natürlich große Angst dafür haben, dass bei denen dann der Strompreis hochgeht, die norddeutschen Bundesländer davon profitieren würden. Dann sofort gedroht wird, hier Länderfinanzausgleich, das könnt ihr euch dann einknicken, das gibt es dann nicht mehr, wenn ihr uns da irgendwie über den Tisch ziehen wollt, mehr oder weniger. Obwohl, das muss man auch dazu sagen, unterm Strich alle Studien zu dem Ergebnis kommen, dass volkswirtschaftlich für Gesamtdeutschland es vorteilhaft wäre, diese zwei oder teilweise vier, fünf Strompreiszonen einzuführen.
Aber das heißt, die scheitern gerade eigentlich nur daran, dass bestimmte Bundesländer sich dagegen wehren, dass es eingeführt wird, weil sie Sorge davor haben, benachteiligt zu werden. Oder was?
Ja, gut, die Diskussion, die läuft ja seit Jahren schon. Also das ist ja was, ich weiß gar nicht, wann habe ich das Thema zum ersten Mal gehört? Und Skandinavien ist ja normal, Dänemark hat zwei Preiszonen, ich glaube, Schweden, Finnland, Norwegen haben alle noch mehr Preiszonen, auch mit Problemen, muss man auch zugeben. Es ist nicht so, dass das alles nur fein ist, da gibt es dann andere Themen, über die man dann diskutiert, die dann nicht funktionieren. Aber dieses Thema ist in Deutschland bestimmt seit 5 bis 10 Jahren da. Es wird immer wieder hochgekocht, immer wieder diskutiert und ja, es scheitert daran, dass die süddeutschen Bundesländer, wo natürlich die Industrie sitzt und auch viel Stromverbrauch bisher gewesen ist, nachvollziehbarerweise sagen, Mensch, wenn das Ding noch teurer wird bei uns, der Strompreis, dann wird es noch schwieriger, da mal was dagegen. Und ich finde es halt so schade, dass man da keine Lösung findet und sagt, okay, komm, es ist ja für uns alle insgesamt besser, dann geben wir euch was vom Vorteil ab. Ich habe es mit so einem Kuchen verglichen. Wenn der Kuchen doch größer wird, kann man sich einfach Gedanken machen, wie man den Kuchen gerecht aufteilt, sodass alle mehr haben. Und das haben wir jetzt politisch da an der Stelle noch nicht hinbekommen.
Magst du noch einmal ein, zwei Vorteile nennen, was die Preiszonen denn eigentlich, was eigentlich der Vorteil an den Preiszonen ist und warum du auch stark dafür bist, dass die eingeführt werden?
Ja, also der Vorteil der, ich sag mal, getrennten Preiszonen wäre, dass Dann, wenn zum Beispiel extrem viel Wind ist, in Norddeutschland, auch in Norddeutschland dann wirklich die Strompreise sehr niedrig sind und man vielleicht auch anfangen würde, mit dem Strom dann andere Dinge zu machen, zum Beispiel Wasserstoff zu erzeugen oder sie im Batteriespeicher zwischenzulagern, und sie dann nicht einfach abregeln würde, weil das ist ja das Problem, was wir heute haben, dass wir die norddeutschen Strommengen nicht sicher in den Süden zu gewissen Zeiten transportiert bekommen und sie deswegen einfach abregeln und sie nicht anders nutzen, weil in dem Augenblick meistens der Strompreis noch gar nicht negativ ist oder so, weil der gesamtdeutsche Preis halt dann noch bei leicht positiven Werten liegt. Und wenn wir die getrennten Preiszonen hätten, würden die Strompreise natürlich extremer schwanken. In Süddeutschland würde auch sichtbar werden, dass es da einen, ja, ich hätte fast gesagt, Strommangel gibt, also dass da gewisse Kraftwerke dann halt auch wirtschaftlicher wieder betrieben werden könnten, auch Gaskraftwerke oder sonst was, die wir da auch brauchen. Also es hätte tatsächlich an manchen Stellen schon Vorteile, aber halt beim Stromverbrauch in Süddeutschland den Nachteil, über den man diskutieren muss.
Würde vielleicht aber ja auch aufzeigen, dass gewisse Reglementierungen des Ausbaus der Erneuerbaren vielleicht nochmal überdacht werden können, weil es ja vielleicht auch sozusagen ein Mangel da drin ist, dass Erneuerbare bis zu einem gewissen Grad ausgebremst wurden oder nicht genug ausgebaut wurden. Und vielleicht zeigt sich diese Lücke auch wieder auf und würde dafür auch einen Anreiz schaffen, ne?
Ja,
Also wäre ja
du
auch denkbar.
meinst gerade in Baden-Württemberg und Bayern, dass die Windkraft nicht so intensiv ausgebaut haben, wie die das vielleicht in anderen Ländern gemacht haben. Das ist richtig, dass das dadurch verstärkt werden könnte. Es gibt aber ja im Augenblick auch die andersrum geartete Diskussion von der aktuellen Bundesregierung, die gesagt, nee, jetzt muss der Ausbau der Erneuerbaren eigentlich ein bisschen reduziert werden, damit wir die so ausbauen, wie wir es schaffen, gerade die Netze auszubauen. Und das halte ich für nicht richtig, dass wir im Grunde da an Geschwindigkeit wieder einbüßen, weil wir dadurch dann die Ziele, die wir zum Beispiel für 2030 vorhaben, 80% des Stroms aus Erneuerbaren bereitzustellen, sicherlich nicht schaffen werden, wenn wir im Grunde jetzt die Ausbaugeschwindigkeit von Wind und Solar an die Ausbaugeschwindigkeit der Netze orientieren würden.
Absolut, ja. Und da können aber dann natürlich auch Batteriespeicher wieder gut reinspielen, ne? Also
Ja.
um diese Kopplung nicht zu machen oder zu sagen, wir müssen da irgendwie abregeln oder sonst was, sind Batteriespeicher natürlich dann, um wieder auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, können da wieder sinnvoll reingreifen.
Ja, also ich glaube auch, wieder Batteriespeicher helfen dem Stromsystem an vielen Stellen. Und wir haben auch letzte Woche über Kalifornien gesprochen, wo es ja auch so aussieht, dass die eine ganz tragende Rolle im Energiesystem tragen. Und das werden wir, glaube ich, in Deutschland auch sehen, dass die auch Aufgaben übernehmen, die wir vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht gesehen haben. Wir haben vorhin auch in Husum darüber diskutiert, was mit dem Thema Schwarzstartfähigkeit ist. Das haben wir jetzt noch gar nicht zu fassen gehabt. Das ist auch etwas, wo wir in Deutschland irgendwie nur selten drüber nachdenken und auch viele Marktteilnehmer sich gar keine Gedanken machen, wie es ist, wenn wir irgendwie mal einen Blackout haben und dann so im Inselbetrieb wieder was hochfahren müssen. Da sind Batteriespeicher auch sehr gut für geeignet, sowas bereitzustellen. Und ich glaube, wir werden die an vielen Stellen in Zukunft noch mitnutzen, wo wir heute vielleicht noch gar keine Idee davon haben, dass sie uns da auch helfen können.
Das ist ein schöner Ausblick, würde ich sagen, auf jeden Fall. Möchtest du noch was ergänzen oder irgendwas, was dir zum Thema Batteriespeicher gerade noch im Kopf rumgeistert, was du noch loswerden möchtest dazu?
Nö, ich glaube, es passt soweit, Jaro. Das wusste wunderbar, wie es ist.
Finde ich auch. Dann hoffe ich, konnten wir auf jeden Fall den HörerInnen was mitgeben für dieses Thema. Und ja, danke, Klaus, für deine Einblicke und deine Perspektive.
Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.